Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Das Kanu des Manitou von Michael Bulli Herbig. 24 Jahre nach Der Schuh des Manitou wird die Winnetou-Parodie fortgesetzt. Jetzt sogar mit einem kurz eingeblendeten und digital wiederbelebten Pierre Brice. Erzählt ist der zweite Film noch schlechter als der erste. Verfolgt wird ein MacGuffin, nämlich das Kanu des Manitou. Dabei geraten aber Hachi, Ranger und Dimitri in die Fänge einer Räuberbande, die, wie sich später herausstellt, für Santa Maria arbeitet. Winnetouch betreibt inzwischen eine Tanzschule und begibt sich mit dem Sheriff auf die Suche nach seinem Bruder. Bislang unbekannte Töchter und weitere Verwicklungen tauchen auf, aber nie wird daraus ein Erzählbogen. Weiterhin werden Sketche lose miteinander verbunden, Sketche vorwiegend aus der Mottenkiste. Nur wenige Gags funktionieren, Bulli und seinen Kollegen fällt nichts mehr ein. Da tauchen Zorro, die drei Musketiere, Lukas, der Lokomotivführer, auf. Indiana Jones wird zitiert. Weitere wahllose Referenzen aus dem popkulturellen Gedächtnis folgen, die noch nicht der Demenz anheimgefallen sind. Nichts ergibt Sinn. Muss vielleicht auch nicht. Warum gibt es im Wilden Westen eine Kuckucksuhr, an der sich zur vollen Stunde eine Tür öffnet, die ein Glas Uso dann bereithält? Das ist 90er Jahre, alles kann, nichts muss. Wir erinnern uns vielleicht an Feuerzeuge, die aussehen wie der Eiffelturm, die aber auch als Taschenlampe funktionieren und gleichzeitig Musik spielen können. So etwas ist dieser Film. Nun ist es ja in der Popkultur durchaus üblich, dass man das Alte immer wieder einem Revival unterzieht. In der Popmusik vor allem, da können Künstler jahrzehntelang mit ihren alten Hits tingeln gehen. Beim Humor funktioniert dies jedoch nicht so gut. Er lebt nun mal von Überraschungen. Davon gibt es in diesem Film so gut wie keine. Zunächst scheint es so, als würde sich der Film auf die Gegenwart einlassen. Etwa fällt schon in den ersten Minuten die Zuschreibung alter weißer Mann. Mischt sich der Film nun in die Debatten der vergangenen Jahre ein? Ja, aber er tut dies auf eine ungeheure, feige Weise. Selbstverständlich beschäftigt sich der Film mit der Frage, darf man heute noch Indianer sagen? Sagen's jetzt nicht Indianer, heißt es an einer Stelle, dann wird um den Begriff ein großer Bogen geschlagen, man greift es wieder auf, strickt nochmal eine Pointe daraus, immer wieder geht es darum. Das Wort ist aber ja in Deutschland sehr positiv konnotiert und das liegt nicht zuletzt an Karl May und den Winnetou-Filmen. Winnetou war der Gute, man konnte und wollte sich mit ihm identifizieren. Winnetou war zugleich auch der Frauenschwarm, die Bravo hat entsprechende Poster damals herausgebracht. Nun ist es so, dass man über diesen Begriff lange und intelligent und auch blöde streiten kann, aber der Film versucht nur ein bisschen zu raunen, was darf man noch, was kann man noch, aber er gibt dann eigentlich gar keine Antwort auf irgendetwas. Bulli sagte vor einer Weile, die Comedy-Polizei sei so streng geworden. An diese Aussage stimmt so einiges nicht. Hat sich ein Bulli wirklich vor der Comedy-Polizei zu fürchten? Zunächst einmal gibt es die ja so nicht. Es gibt keine Institution in Deutschland, die den Film verbieten würde, wenn dort beispielsweise das Wort Indianer gesagt wird oder wenn dort Schwulenwitze gemacht werden. Was hindert also Bulli daran, einfach so weiterzumachen? Nun, man könnte sagen, es ist sein eigener Opportunismus. Er versucht sich nämlich jetzt einem Zeitgeist wieder anzupassen, merkt aber, dass er natürlich verschiedene Zuschauergruppen ansprechen muss. Die einen, die eher politisch korrekt sind, die anderen wollen es unbedingt unkorrekt haben. Und so versucht der Film dann, allen es irgendwie ein bisschen recht zu machen. Und man fragt sich auch, warum hat Bulli denn nicht grundsätzlich einen politisch unkorrekten Film gedreht? Niemand hätte ihn, den Multimillionär und Erfolgsproduzenten, davon abhalten können. Stattdessen vernehmen wir hier dann vor allem Graune. Ja, manches darf man nicht mehr sagen und ach, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, bitte, aber dann muss man doch irgendwie sich dazu positionieren, als das einfach nur mal so kurz aufzurufen. Das ist eher für so ein bürgerliches Publikum gedacht, das sich dann selbst wohlfühlt daran, dass man so ein bisschen bisschen dem Verbotenen beiwohnt. Dabei wird gar nicht mehr auf den Punkt gebracht, was denn eigentlich verboten ist. Denn in dem Sinne ist es nicht verboten. Es wird vielleicht von manchen Stellen gesellschaftlich sanktioniert, aber am Ende empören sich auch nur 3 Instagram-Aktivisten und da war gar nichts. Denn man müsste doch sich fragen, was ist denn eigentlich ein subversiver Film? Wo würde denn die Komödie beginnen, die sich weit voranwagt? Wo legt man sich denn tatsächlich mit einer herrschenden Ordnung an? Bully steht ja nicht in einer Tradition mit diesem Film, wie sagen wir Rosa von Braunheims Film, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Oder denken wir an Herbert Achternbuschs Das Gespenst oder an Monika Treutz' Verführung Die grausame Frau. Das waren Filme, denen wurde nachträglich die Filmförderung entzogen. Die wurden nicht überall im Fernsehen ausgestrahlt. Vor allem der BR weigerte sich dann immer beharrlich. Oder die Filme haben keine FSK-Freigabe bekommen. Das waren wirklich Künstler, die angeeckt sind, die sich was getraut haben. Hier aber wird nur simuliert, dass man ein bisschen mutig ist und ja, was darf man dann noch sagen, hahaha, aber mit Mut hat das ja gar nichts zu tun. Man legt den Film noch ein bisschen diverser an, um so auch die eigene Stellung abzusichern und zu zeigen, man ist schon ein bisschen mit der Zeit gegangen, aber sonst ist das doch völlig flach und mutlos. Dieser Film, wie auch Stefan Raab, der unsagbar schlechte Lieder zu dem Film beigesteuert hat, versuchen jetzt gerade so zu tun, als seien sie eigentlich immer die gewesen, die im Widerstand waren. Aber wo gehen sie dann wirklich einmal weit? Es ist doch eher Faulheit und Feigheit, die wir hier erleben. Der Song heißt, weil wir so super geil drauf sind. Und da heißt es, wir essen nur noch vegan und trinken Hafermilch. Fällt eigentlich einem gar nichts mehr ein? Wie oft will man eigentlich jetzt noch eine Hafermilch-Pointe machen? Das ist doch ausgelutscht und zwar seit Jahren. Bully sagte im Stern-Interview, wenn Leute sagen, dass gewisse Dinge nicht mehr machbar sind, fängt es an, interessant zu werden. Ja, recht hat er. Aber leider wird dieser Film nie interessant, denn wir sehen nie, dass sich da einer hervorwagt. Bully sagte im Stern auch, der Zeitgeist war uns immer egal. Aber was sollen wir mit solch einer Aussage anfangen? Bully hat den Mainstream vom Mainstream produziert. Die Bully-Parade war eine der erfolgreichsten Comedy-Sendungen überhaupt. In seinen Filmen spielten neben dem etablierten Team die prominentesten der Promis mit, Christoph Maria Herbst oder Till Schweiger. Nichts dagegen, das Populäre zu machen, der Mainstream vom Mainstream zu sein. Aber jetzt nachträglich nochmal so zu tun, als sei man immer mutig gewesen, als hätte man sich immer weit vorgewagt und provoziert oder so. Das ist doch alles gar nicht wahr. Es ist ein völlig mutloser Humor, der hier noch einmal wiederholt wird. Und dabei geht man auch noch äußerst artig vor und will auch noch die Absolution haben. In der Schlussszene ist das besonders deutlich. Aber Hachi, so erfahren wir im Laufe des Films, ist gar kein richtiger Indianer, er hat andere Eltern, er ist also adoptiert von diesem Stamm, der Stamm weiß aber nichts davon und die Frage ist jetzt, werden sie ihn trotzdem, obwohl er adoptiert ist, akzeptieren? Also ist die kulturelle Aneignung erlaubt oder nicht? Das wird hier also verhandelt. Nun ja, das ist alles so träge herbeigeführt und dass es dann noch von dem Stamm die Absolution dafür gibt, zeigt eigentlich, wie mutlos man ist, dass man tatsächlich nochmal sagt, ach, ich höre den Betroffenen zu. Dabei simuliert das Drehbuch das ja nur und verleiht dem Film die Absolution. Es ist ja gar nicht der Indianerstamm, der das tut. Wir können sowieso sagen, im Zusammenhang mit einer Winnetou-Parodie ist das völlig irrsinnig, plötzlich so ernsthaft vorzugehen. Denn wir haben es ja mit der Aneignung, der Aneignung, der Aneignung zu tun. Und dass jetzt der zweite Teil nochmal darauf zurückkommen will und so einen Diskurs über Indigene und Identität führen will, das funktioniert an keiner Stelle. Daran sieht man, dass der Film gerade nicht anecken will und es auch gerne noch einem sehr politisch korrekten Publikum recht machen will, aber den anderen auch irgendwie. Also man ist mutlos wie immer. Manche Szene gelingt ja auch. Da ist zum Beispiel die Szene, in der Tutti Tran zu sehen ist, der auch einen Räuber spielt und der sich aus einer Szene stehlen will, aus einer Situation herausbewegen will, die für ihn brenzlig ist und er weiß sich nicht anders zu helfen, als plötzlich nicht mehr Hochdeutsch zu sprechen, sondern Tutti Tran, der ja vietnamesische Eltern hat, fängt plötzlich an zu sprechen wie einer vom Lieferservice, der gebrochen Deutsch mit sehr starkem vietnamesischen Akzent spricht. Das ist eine ungeheure Überraschung in dieser Szene. Und hier wird ja ein strategischer Einsatz von Klischees vorgenommen, um sich aus einer Situation zu retten und zugleich dann auch einem Publikum, das so viele Klischees im Kopf hat, den Spiegel vor Augen zu führen, ohne dass man dabei gleich den Zeigefinger erhebt, mahnend. Da ist also ein gewisses Potenzial zu verspüren, das aber sonst überhaupt nicht ausgeschöpft wird. Man könnte sich ja auch tatsächlich lustig machen, könnte einmal anecken, könnte sich lustig machen über linksliberale Humorlosigkeit, über all die eingeübten Betroffenheitsminen. Oder amüsant wäre auch, die Klartext behauptende Rhetorik der Konservativen und Rechten einmal vorzuführen, um die Inhaltslosigkeit bloßzustellen. Wirklich reizvoll und gefährlich wäre es, sich zwischen alle Stühle zu setzen. Ganz mutig wäre es sogar, die stumpfsinnige deutsche Filmindustrie mit ihren visionslosen Funktionären und geistig schlichten Profiteuren aufs Korn zu nehmen. Aber halt, damit würde man ja an dem Ast sägen, auf dem man sitzt. In gewisser Weise passt der Film ideal in unsere Zeit. Das Kanu des Manitou ist Deutschland 2025 wie kein anderer Film. Wie nach über 20 Jahren Friedrich Merz zurückgekehrt ist, sind jetzt Bulli und die Seinen wieder da. Alle eint sie, dass sie keine Idee für etwas Neues haben und auch keine Lust darauf. Sie treffen auf Zuschauer bzw. Wähler, die überfordert mit der Gegenwart sind, aber dankbar zurückblicken und nahtlos an die 90er Jahre anknüpfen wollen. Dabei nimmt man eine Anpassung vor oder modifiziert dort ein bisschen. Heißt, ein schwarzer Schauspieler erhält jetzt auch mal eine Sprechrolle in einem deutschen Blödelfilm und Spitzenpolitiker mit Migrationshintergrund sind durchaus erwünscht, solange diese ebenfalls für Abschiebungen sind. Das Kanu des Manitou steht wie kein anderer Film für die geistige Unbeweglichkeit. Störrisch wie ein Esel ist dieses Deutschland. Es bleibt stehen, bockt und dreht sich weg. 60-Jährige wiederholen 25 Jahre alte Witze, für die sie damals schon etwa 20 Jahre zu alt waren. Santa Maria sagt an einer Stelle, ich glaube, ich habe ein Déjà-vu und das ist das Prinzip des Films auf den Punkt gebracht. Noch einmal Super Perforator. Noch einmal ist man mit der Gesamtsituation unzufrieden. Jetzt fangen wir wieder damit an, sagt Ranger. Doch, man fängt immer wieder damit an und es hört und hört nicht auf. Der Film zielt ab auf das, was wir Erinnerungslachen nennen können. Was meint Erinnerungslachen? Man lacht nicht über eine neue Pointe, ist nicht überrascht, sondern wird in unzähligen Szenen daran erinnert, dass man einst über diesen Gag gelacht hat. Aus Nostalgie und auch, weil man plötzlich etwas hilflos vor seinem alten Ich steht, lacht man erneut. Wohl auch, um sich darüber hinwegzutäuschen, dass es eigentlich ein bisschen traurig ist. Wir schauen nur, aber sehen nicht. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.